Tappt der BVB in die nächste Wädchenfalle? Was wird sich mit Blick auf die Leihspieler und deren Zukunft unter Ole Burg ändern? Darüber sprechen wir heute.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Schön, dass ihr wieder am Start seid. Schön, dass du wieder da bist, Jonas.
Hallo, Linda.
Bevor wir, wie gerade schon angekündigt, über die Leihspieler beim BVB und das neue Konzept von Ole Burg sprechen, lass uns doch nochmal auf ein anderes Thema kommen. Und zwar auf ein aktuelles Spiel. Ein Satz, den man an einem Donnerstag zuletzt auch nicht so häufig gesagt hat beim BVB. Und dann noch einen Finaleinzug.
Absolut. Ich glaube, wir starten am besten mit Glückwünschen an den BVB-Nachwuchs. Steht im Finale des Premier League International Cups. Klingt wahrscheinlich für den einen oder anderen, der sich noch nicht so wirklich damit beschäftigt hat, wovon ich jetzt mal wahrscheinlich ausgehe, so ein bisschen wie der Christmas Cup. Das ist immer das Erste, an was ich da zu Beginn denken musste. Das war ein Turnier, wo dann noch die WM-Teilnehmer 2022 mehr oder weniger als Strafe teilnehmen mussten nach ihrem Ausscheiden in Rumänien mit dem BVB damals in dieser ominös langen Weihnachtspause. Ja, ging da um nichts mehr, mussten dann noch da quer durch Europa reisen und hatten dann erst die Weihnachtspause, also so ein bisschen als Strafe. Aber es ist genau das Gegenteil, ein total prestigeträchtiges Turnier, in dem der BVB gerade für große Furore sorgt, mit einer der jüngsten teilnehmenden Mannschaften. Allein im Viertelfinale war das Durchschnittsalter 19,1 Jahre. Und gestern ging es dann eben im Halbfinale in England gegen Real Sociedad. Man hat 2-0 gewonnen durch die Treffer von Taichan Echibasi. Echibasi und Usman Diallo und ja, steht jetzt im Finale in einer Rumpelkiste. So hat es gestern der U19-Trainer Felix Hirschnagel betrachtet, denn man muss vielleicht mal sagen, normalerweise finden diese Spiele eben auch unter extrem großem Rahmen statt. Es findet in großen Stadien statt, unter anderem hat der BVB ja auch schon bei Manchester United im Old Trafford gespielt, aber gestern, weil eben gar keine Mannschaft aus der Premier League mehr vertreten ist unter den letzten vier, hat man die so ein wenig, also wie, nicht nur sprichwörtlich, aber tatsächlich an den Stadtrand verfrachtet. Also das war in der Grafschaft, in der englischen Grafschaft von Aldershot Town, das Stadion, Fünftligist. Also das hatte gestern sehr, sehr wenig Flair, ehrlicherweise, von so einem Europapokalspiel. Aber sei es drum, jetzt geht's im Finale am 13. Mai gegen Real Madrid und der BVB kann sich da, steht erst als zweite deutsche Mannschaft in diesem Finale. Eine sehr, sehr große Leistung und eben das, obwohl ja vielleicht sogar das größte Talent aktuell mit Samuel Inacio da gar nicht gespielt hat gestern, denn der ist ja aktuell wieder bei den Profis auch im Training. 60 Minuten durften dann gestern Mathis Albert und Luca Reggiani spielen und des Weiteren haben dann viele eben, ja, der Mix aus U19 und U23 da diesen Sieg geholt und ja, an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal Glückwunsch da an alle Beteiligten. Echt eine coole Sache, finde ich, vor allem nachdem man in der U19 ja, da können wir ja sicherlich in den nächsten Wochen nochmal gesondert drauf schauen, warum es da zum Beispiel erstmals seit 11 Jahren nicht gereicht hat, um ins Achtelfinale der deutschen Meisterschaft zu kommen und dementsprechend trotzdem toll, dass man dann auch solche Erfolge feiert und die Jungs dann eben auch solche Highlight-Spiele nochmal bekommen zum Ende der Saison.
Du hast gerade schon angesprochen, ist eine Mannschaft, die gemischt ist quasi aus U19 und U23 und das Finale findet am 13. Mai statt.
Genau, gegen Real Madrid, gegen Castilla und ja, bin ich mal gespannt, ob dann vielleicht Inacio sogar nochmal bei der Jugend aufläuft.
Ein Titel für den BVB, das wäre es in dieser Saison.
Auch da vielleicht noch einen kleinen Schlenker. Bei Real Sociedad San Sebastian, auch die sind gestern mit einer relativ alten Mannschaft verhältnismäßig aufgelaufen, also sehr, sehr viele 2005er-Jahrgänge. Und allein da muss man mal sagen, Mathis Albert ist 2009er-Jahrgang. Oder auch ein Kenneth Eichhorn zum Beispiel, der bei Hertha BSC spielt, ist auch 2009er-Jahrgang. Also was da schon für Unterschiede dann sind, sind 4 Jahre. Und bei dem einen ist es dann eben schon das Profispiel. Und auf der anderen Seite sind es dann eben noch diese Jugendmannschaften. Also auch das zeigt, wie die Kluft da ein wenig auseinandergeht.
Auf jeden Fall. Das soll heute aber nicht unser Thema sein. Wir werden da auf jeden Fall in den kommenden Wochen nochmal drauf zurückkommen. Heute soll es aber vor allen Dingen um die Leihspieler gehen beim BVB. Bevor wir zu denen kommen, lass uns einmal nochmal kurz über den neuen Sportdirektor sprechen. Wir hatten ja hier schon eine komplette Folge nach dem Aus von Sebastian Kehl. Ole Burg hat den BVB übernommen als Sportdirektor. Und zu ihm vielleicht als Person einmal. Er kam ja Ende März aus Elversberg, 40 Jahre alt. Und in Elversberg war er vor allen Dingen dafür bekannt, für seine Laien auch. Also das Thema, um das es bei uns heute auch gehen soll, da hat er schon für Aufsehen gesorgt und sich auch einen Namen schon mal gemacht.
Genau, da gibt es natürlich die drei klassischen Beispiele, Fisnik Aslani, Paul Wanner und Nick Woltemade, die er damals so ein wenig, ja fast schon aus der Versenkung geholt hat, so ein wenig, um die Spielpraxis bei der SV Elversberg zu geben. Und ich möchte da gerne ein Zitat von Fisnik Aslani vorlesen aus dem Bild-Podcast Phrasenmäher von André Albers. Grüße an dieser Stelle. Wenn er es hören wird, weiß er warum. Er hat mir wirklich das Gefühl gegeben, dass er mich unbedingt haben will. am Ende bescherte Burg dem heute 24-Jährigen das Gefühl, dass ich blöd wäre, wenn ich das nicht mache. Also er hat ihn quasi so menschlich überzeugt. Und da noch ein weiteres. Alle haben gesagt, Elversberg wird absteigen. Ich habe nie das Risiko gesehen, sondern immer die Chance. Und das ist ja auch so ein wenig der neue BVB-Ansatz, mit diesem Mut, nenne ich es mal, da eben voranzugehen. Und eben auch beim Thema Leihgeschäften, was auf jeden Fall jetzt in den ersten Wochen auch als eines der Themen ausgemacht worden ist, wo der BVB ein großes Verbesserungspotenzial hat. Auch deswegen wollen wir in der Folge da mal ein bisschen in der Tiefe drauf schauen. Lass mich vielleicht mal ein bisschen den Paul-Wanner-Fall damals erklären. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Flashback für einige, weil es schon ein wenig weit weg liegt und bei der SV Elversberg, aber es ist tatsächlich ganz spannend. Ole Burg war ja damals eben bei der SVE der sportliche Macher, der alles auch entschieden hat. Und man stand damals als Aufsteiger aus der dritten Liga am dritten oder vierten Spieltag auf dem letzten Platz. Man hatte gerade 0-5 gegen Fortuna Düsseldorf verloren. Alle dachten wirklich, da geht's direkt wieder runter für diesen kleinen Verein. Und das ganze Umfeld und alle hatten gefordert, jetzt muss die SV Elversberg noch einen erfahrenen Innenverteidiger holen, damit das überhaupt was wird. Und dann hat aber zum Schluss der Transferperiode Ole Burg genau das Gegenteil gemacht und einen 17-jährigen Paul Wanner ausgeliehen. Eben diesen Mut bewiesen zu sagen, nein, wir bleiben unserer Spielweise treu und haben da jetzt noch einen X-Faktor, vielleicht einen ganz jungen Spieler, den wir hier ausbilden wollen. Ja, und der hat im ersten Spiel dann einen 1-0-Sieg gegen Osnabrück sofort eine Vorlage geliefert und dann ging das Ganze seinen Lauf. Da hat man dann sofort auch oben mitgespielt in der ersten Saison. Und ja, das ist eben dieser Mut, den sich der BVB oder den sich wahrscheinlich auch viele Fans wünschen, dass man da einfach mal wieder ja solche Entscheidungen trifft, die dann eben noch voll aufgehen. Andersrum muss man sagen, jetzt hatte Ole Burg natürlich eine ganz andere Aufgabe.
Ich wollte gerade sagen, also bei der SV Elversberg ist ja, da hat ja aus einem Underdog ja ein Team gemacht, was performt hat, was um den Bundesliga-Aufstieg mitgespielt hat. Das ist ja eine neue Welt im Vergleich zum BVB.
Genau, Burg muss jetzt eben nicht einen Dortmunder Kader zusammenleihen, so nenne ich es mal, sondern ja, Clubs finden, die Talente für den BVB entwickeln können. Und die zweite Mannschaft, die U23, auch wenn wir gerade viel lobende Worte über die Nachwuchsförderung da verloren haben, ist natürlich schon ein bisschen schwierig, dass die abgestiegen ist vor einem Jahr aus der dritten Liga und jetzt eben nur noch in der Regionalliga West spielt. Und ja, da sieht es ja auch nicht danach aus, dass man wirklich den Aufstieg schafft, obwohl die Tendenz auch da nach schwierigen Wochen zu Beginn nach oben geht. Und ja, da will Ole Burg jetzt eben ansetzen, denn dieses Leitthema sieht er ja auch als extreme Fleißarbeit. Da geht es um mehr eben als ja einen Club zu finden, der den Spieler auch aufnimmt, sondern eben auch den richtigen Club. Die Passung, wie er auch immer auf seiner Pressekonferenz gesagt hat, auch da ist das eben wichtig. Und ja, da können wir auch, haben wir schon in dieser Woche auch bei uns bei watz.de in einem Text geschrieben, dass eben auch jetzt sehr, sehr zeitnah soll die Stelle des Loan- und Pathway-Managers, klingt auch ein bisschen sperrig, das ist einfach ein Spieler, der sich um die, ein Verantwortlicher, der sich um die Leihspieler kümmern soll, ja, eingestellt wird extrem dafür und das Thema soll einfach eine viel, viel höhere Bedeutung haben. Und wenn wir dann jetzt auf die Spieler kommen, zeigt es wahrscheinlich auch, warum das Thema eine größere Bedeutung bekommen soll.
Auf jeden Fall. Es sind aktuell 4 Spieler verliehen vom BVB. Vielleicht, wenn wir die einmal kurz auflisten. Das sind einmal Diandra May, der aktuell beim FC Heidenheim spielt, Julian Duranville, FC Basel, Cole Campbell bei der TSG Hoffenheim und Kjell Wädjen beim VfL Bochum. Vielleicht starten wir auch einfach mal mit dem Letztgenannten. Kjell Wädjen, 20 Jahre alt, ist im Sommer des vergangenen Jahres zum VfL Bochum verliehen worden. Könnte man ja sagen, auf den ersten Blick ergibt das Sinn, ein Zweitligist, auch aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Das heißt, räumlich hat man da auf jeden Fall die Nähe. Aber hat sich für ihn ja bisher nicht ausgezahlt.
Genau, weil allen Beteiligten ist dann plötzlich so ein wenig aufgefallen, dass ja auch der VfL Bochum genau auf seiner Position im zentralen Mittelfeld zwei sehr, ja auch talentierte Spieler hat, die der VfL Bochum natürlich, um eigene Erlöse zu erzielen, um den eigenen Marktwert zu steigern, natürlich da ein wenig den Vorzug gibt. Das waren Mats Pannewick und Kajetan Lenz. Letzterer wird ja jetzt wohl auch zur TSG Hoffenheim für eine ordentliche Millionensumme wechseln. Also das hat sich natürlich dann für den VfL total ausgezahlt. Und da ist natürlich Kjell Wädjen wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle so ein wenig hinten rüber gefallen. Auch da vielleicht nochmal ein kleiner Rückblick. Ich kann mich bei Kjell Wädjen immer sehr gut dran erinnern in dieser Zeit unter Edin Terzic, als er so ein wenig der Rising Star dort war und auch der ja, Everybody's Darling, würde ich mal nennen. Ist ja jemand, der schon sein Leben lang beim BVB spielt, BVB-Fan aus Gevelsberg, ist damals bei einem, ja, bei so einem Talentetag entdeckt worden und hatte dann damals sein Startelfdebüt gefeiert gegen den FC Augsburg, wo er auch noch eine Vorlage für Marco Reus damals macht, der da seinen Abschied bekannt gegeben hat und alle sprachen davon, dass es jetzt die Zukunft, also die Zukunft hat quasi auf die Gegenwart gespielt. Und alle hatten ihn damals total gefeiert. Er ist ja damals sogar dann, als man auswärts in Paris, da gab es ja auch diese Woche ein spannendes Spiel, was stattgefunden hat am Dienstagabend, aber auch der BVB hat ja schon Halbfinale in Paris absolviert, nicht ganz so lange her. Da muss man sich ja mal überlegen, da hat Edin Terzic Kiel Wethien damals nach seiner Abiturklausur noch nachfliegen lassen, um ihn mit in den Kader zu nehmen. Also auch, was das für eine Wertschätzung war. Also morgens hat er noch Mathe-Abi geschrieben und abends dann Champions League-Halbfinale in Paris, wo dann Mazzoles dieses Tor erzielt. Auch eine ganz starke Geschichte, auch noch im Nachhinein, wenn ich überlege, was ich nach meinem Abiturklausuren damals gemacht habe. Das war weit weg davon, im Champions League-Halbfinale zu spielen oder im Kader zu sein. Aber das nur am Rande. Wenn man dann jetzt mal auf die Zahlen beim VfL Bochum schaut, 27 Einsätze, ein Tor und eine Vorlage. Finde ich, liest sich jetzt erstmal okay. 27 Einsätze ist ja okay. Wenn ich jetzt aber mal schaue, die letzten Einsatzminuten der letzten Spiele, lese ich mal vor. 16, 0, 0, 32, 18, 13, 45, 0, 26, 0. Also er kommt einfach über den Status des Ergänzungsspielers da gerade unter Uwe Rösler eben nicht raus. Und ja, in diese Wädchenfalle möchte ich es mal nennen. So haben wir es auch genannt bei watz.de, will halt der BVB einfach nicht mehr tappen, denn ja, das hätte man vielleicht so ein wenig vorausahnen können, auch wenn sicherlich etwas, vor allem der Kollege Lenz da eben vielleicht ein bisschen überraschend auch den Profidurchbruch dieses Jahr gestartet hat, aber ja, diesen Umgang, da will man halt noch ein bisschen fleißiger sein, mit den Vereinen noch einen intensiveren Austausch pflegen, um da dann die richtige Entscheidung zu treffen, denn auch das haben wir gehört, für den BVB ist jetzt eben auch wichtig, dass nicht nur ja eben, sag ich mal, die finanziellen Parameter bei so einer Leihe stimmen, sondern vor allem auch das Spielerische, das Sportliche. Also es wird ja auch nichts bringen, wenn ich jetzt einen jungen Spieler zu einem Verein auswechsle, der jetzt für Gegenpressing steht und wir wollen aber zum Beispiel den Ballbesitzfußball à la Pep Guardiola spielen, einfach mal als Vergleich, auch wenn es jetzt nächste Saison nicht zu erwarten ist, dass der BVB da ein spielerisches Tiki-Taka von Barcelona imitiert. Aber trotzdem muss das natürlich in gewisser Weise sehr gut passen. Und darauf ist jetzt eben nochmal ganz klar der Blick gerichtet beim BVB.
Also für so junge Spieler ist ja dann auch immens wichtig, dass sie halt diese Einsatzminuten einfach bekommen, ne? Da hätte man sich da ja auch mehr erhofft.
Genau, das ist ja tatsächlich auch die Begründung, wenn man mit den Leuten, die sich dann gerade auch um diesen Übergangsbereich kümmern, beim BVB spricht. Deshalb loben sie trotzdem auch immer die U23, auch wenn sie in der Regionalliga spielt. Sicherlich ist das nicht wünschenswert, aber trotzdem ist es halt in dem Alter extrem wichtig, diese Minuten zu bekommen und gefordert zu werden. Und das hat man ja jetzt auch bei Samuele Inacio gesehen, bei Matisse Albert gesehen, bei Luca Reggiani gesehen, bei Moussa Kaba gesehen, der schon länger in der U23 eben auch hochgezogen ist. Das sind ja alles Spieler, die könnten noch in der U19, teilweise sogar U17 spielen, aber spielen eben mindestens mal U23, um halt diesen Ansatz zu haben, dass man eben in einem höheren Altersklasse spielt, um dann noch mehr gefordert zu werden, um die Grenzen auszutesten. Und dafür setzt man dann eben auch die Titel im Jugendbereich ein wenig auf das Spiel, um eben diese ja, individuelle Forderung nach vorne zu setzen oder nach vorne zu stellen in dem Fall. Und lass mich vielleicht auch noch einen Satz zu Samu Inacio sagen, den ich vorhin noch vergessen hatte, weil auch da kam jetzt nach seinem umjubelten Startelfdebüt, wir sind ja immer noch nach dem 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg hier in dieser Woche, wo er gestartet ist und, finde ich, einen tollen Eindruck hinterlassen hat. Niko Kovac hat ja auch ein bisschen Mut bewiesen mit dieser Aufstellung, dass Samu in die Startelf zu packen, hat ja auch das 2:0 mit eingeleitet durch sein tolles Dribbling und Pass auf Julian Brandt. Und auch da war dann nun zu lesen, dass ja der Vertrag offiziell noch bis 2027 läuft und dass sich vielleicht der ein oder andere schon jetzt Gedanken macht, oh nein, verlieren wir jetzt hier ein Top-Talent und so weiter. Ich glaube, da können wir relativ beruhigen. Wir können alle davon ausgehen, dass da im Hintergrund längst ein Agreement stattgefunden hat. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass jetzt vielleicht noch mal ein wenig nachverhandelt wird, ob es dann vielleicht doch bis 2029 oder 30 oder vielleicht sogar länger geht. Aber keiner muss sich als BVB-Fan, glaube ich, Sorgen machen, dass Samu Inacio so schnell den Verein, zumindest aufgrund vertraglicher Konstellation, verlässt.
Schon mal gute Nachrichten hier mitten in der Folge. Sehr schön. Lass uns zum nächsten Spieler übergehen, Dian Ramay, der, wie gerade schon gesagt, aktuell beim FC Heidenheim ausgeliehen ist oder an den FC Heidenheim ausgeliehen ist. Er wurde ja von Ajax Amsterdam verpflichtet, wurde dann aber direkt verliehen, erst nach Kopenhagen und jetzt eben nach Heidenheim. Ist da beim Verein gelandet, den er ja auch schon sehr gut kennt, hat die Jugend dort verbracht, hat sein Profidebüt dort gegeben. Aber auch für ihn läuft es nicht rund. Heidenheim steht aktuell auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga, aber auch seine Einsätze waren nicht so, wie er sich das gewünscht hätte wahrscheinlich.
Sicherlich würde man das so unterstreichen. Dian Ramay als 24-jähriger Torwart, übrigens auch ganz lustig, Geburtsdatum 19.09. Das BVB-Geburtsdatum fand ich ganz lustig, als wir das gestern.
Ich habe es gelesen und ich wusste, dass es kommt.
Ja, hat 30 Spiele im Tor des FC Heidenheim absolviert. Ja, 66 Gegentore. Da müssen wir natürlich nicht drum herum reden, als vor allem dann mannschaftliche Leistung ist das einfach nicht genug. Auch da muss man sagen, wenn ich als Torwart, als ja ein Torwart, der auch noch ein wenig in die Ausbildung geht, dann zum FC Heidenheim wechsle, weiß ich ja auch, was auf mich zukommt. Also, dass ich jetzt nicht die beste Abwehr wie aktuell der BVB der Bundesliga, dass die gestellt wird, ist ja auch klar. Was ihn tatsächlich sehr, sehr gewurmt hat, ist, dass er monatelang oder fast jetzt ein ganzes Jahr nicht einmal zu Null gespielt hat. Und das hat er jetzt am Wochenende geschafft gegen den FC St. Pauli. War für ihn persönlich ein sehr großer Erfolg, endlich diese Null da mal stehen zu haben, weil das, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber in irgendeiner Weise war das ein Negativrekord. Aber Diendra May spielt bei Heidenheim tatsächlich eigentlich eine ganz mindestens mal solide Rolle, denn er hat vor allem eine ganz wichtige Aufgabe da, den Spielaufbau zu leiten. Tatsächlich ist er da so wenig der geheime Spielmacher, denn spielt da ein bisschen diese neue englische Torwartspielweise, wie man es zum Beispiel auch bei Arsenal sieht, dass er da immer wieder ja involviert ist. Da gibt es eigentlich gar keinen Sechser, der im Spielaufbau bei Heidenheim dafür da ist, sondern er ist eigentlich jedes Spiel fast unter den Top 3 Passgebern, was ja eben auch dann viel aussagt, wie er da in das Spiel eingebunden ist. Und hat jetzt auch auf Erin Dingchi eine Vorlage gegeben am Samstag. Also das sind ja auch mal positive Sachen, die man hier auf jeden Fall erwähnen kann. Die Zukunft ist sehr, sehr spannend, finde ich. Denn ich finde, bei Diendra May ist immer dieser Satz im Kopf, dass er sich nicht im Dortmund auf die Bank setzt. Und vor seinem Wechsel hat er ja unter anderem auch noch mal gesagt, dass er der beste Torwart der jungen Generation sei. Und das steht ja immer noch so ein wenig im Raum. Der BVB hat natürlich eine Wunschkonstellation im Tor und das ist ganz klar weiterhin Gregor Kobel, bei dem es zumindest nach außen hin auch noch keine ja, Abschiedsgedanken oder Abschiedsgerüchte in irgendeiner Form gibt. Und dahinter ist man mit Alex Meyer sehr zufrieden als zweiten Mann. Viele sagen, der beste zweite Torwart der Bundesliga, auch in der Kabine, sehr angesehen. Ich glaube auch einfach ein guter Typ für alle Parteien.
Und hat er jetzt übrigens auch verlängert erst noch.
Genau, hatte seinen Vertrag, ich glaube im Winter, ein weiteres Jahr verlängert vorzeitig. Auch das ja ein Zeichen von Wertschätzung auch des Vereins. Und ich persönlich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Diendra May in dieses Torwart-Duo oder wenn man dann dahinter schaut mit Patrick Drewes, Torwart-Trio, da reinstößt. Also bin ich mal gespannt, inwieweit das weitergeht. Vielleicht geht es ja auch beim 1. FC Heidenheim weiter, wenn eventuell noch dieser letzte Strohhalm Bundesliga drinnen bleibt. Denn auch das kann man vielleicht nochmal sagen, für Diendra May war es total wichtig, diese Sichtbarkeit zu haben im Sommer. Er wollte unbedingt in der Bundesliga spielen, hatte ja vorher eine Zeit bei Ajax Amsterdam, ist ja von Ajax damals gekommen zum BVB, wurde dann zum FC Kopenhagen ausgeliehen, ist dort Meister geworden. Aber diese Sichtbarkeit war halt gar nicht so da, weil, kann man ja auch mal ehrlich sich selber jemand hinterfragen, wer schaut die dänische Liga, wer schaut Highlights der dänischen Liga, wer kriegt beim FC Kopenhagen irgendwas mit, wenn gerade nicht Youssoufa Moukoko irgendwas vielleicht gemacht hat, entweder einen Hattrick erzielt hat oder wo es vielleicht nicht ganz so gut läuft. Ich jetzt persönlich wahrscheinlich auch nicht. Und das zeigt ja schon, inwieweit da die Aufmerksamkeit in Deutschland dann vielleicht auch drauf ist. Deshalb war es ihm wichtig, in der Bundesliga zu spielen, die Sichtbarkeit zu haben. Die hat er erfüllt. Sicherlich ein paar mehr zu viele Gegentore bekommen. Sportlich die Situation schwierig. Aber ein Bundesliga-Jahr in der Vita zu haben und gespielt zu haben, ja, auch für das Spiel dann eben so einen Einfluss zu haben, ist vielleicht trotzdem insgesamt dann nicht so schlecht gelaufen für den BVB. Und auch das wissen wir, auch ein Verkauf im Sommer wird vom BVB-Seite noch nicht ausgeschlossen.
Ein Spieler, der auch an einen Bundesligisten verliehen wurde, ist Cole Campbell, spielt aktuell bei der TSG Hoffenheim, 20 Jahre alt. Für ihn hat es beim BVB Stand jetzt noch nicht gereicht, daher kam diese Leihe zustande. Was sagst du zu ihm?
Auch eine ganz kribbelige Situation. Im Winter hat man sich dazu entschieden, zur TSG Hoffenheim zu wechseln, ausgeliehen. Das ist eine Leihe mit Kaufoption, die sich im Gesamtpaket über rund 10 Millionen Euro erstreckt. Also rund 1,5 Millionen Leihgebühr waren das damals. Und die Kaufoption soll bei rund 8 Millionen Euro liegen. Das sind erstmal die Fakten. Campbell wollte sich für Spielpraxis empfehlen. Sein großer Traum war es immer noch, an der WM im eigenen Land teilzunehmen. Er ist ja US-Amerikaner, auch mit isländischen Wurzeln, aber ist in den USA aufgewachsen, bis er dann ins Teenageralter kam, da ist man nach Island gegangen, da hat er ja sogar mit 16 Jahren für, ich habe es mir auch nochmal rausgeschrieben, Breitlabbik debütiert in der isländischen ersten Liga, die übrigens Besta Deild heißt und ja, ist von da aus dann eben zu U17 des BVB gewechselt, nach dem Riesenerfolg dort als so junger Spieler eben ein Erstligadebüt gefeiert zu haben, ist dann zum BVB gewechselt, war immer ein sehr großes Versprechen, hat eine extrem hohe Geschwindigkeit und ein extrem gutes Dribbling kommt aber eben nicht zum Zug und das jetzt auch schon seit längerer Zeit. Also welcher Verein kann ihn ja auch ein wenig so überhaupt bewerten, denn wirklich Spielpraxis gibt es nicht, auch aktuell, seitdem er bei Hoffenheim ist. Nur 3 Einsätze in der Bundesliga, zuletzt beim HSV in den letzten 5 Minuten, wo er ja durchaus auch auf sich aufmerksam gemacht hat, hätte noch einen Elfmeter rausholen können, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hätte in der Schlussminute. Aber ja, das ist, brauchen wir nicht drum herum reden, eine Leihe, die so für alle Parteien nicht zufriedenstellend war. Tatsächlich hatte auch die SV Elversberg mit Ole Burg im Winter Interesse, können wir auch mal sagen. Am Ende hat er sich aber eben für den größeren Schritt zur TSG entschieden, wo es ja auch wirklich gut lief. Aber dann ja, kam er dort bei der TSG an, hat sich sehr wohl gefühlt, der Trainer hat ihn sofort mitgenommen. Und dann hat er sich eine alte Sprunggelenksverletzung aufgebrochen. Da stand sogar zwischenzeitlich eine OP und ganze Saison aus im Raum. Da konnte er sich dann ja zurückkämpfen, hat dann sogar in der Länderspielpause, wo wir eigentlich hauptsächlich über die Nico Schlotterbeck-Verlängerung gesprochen haben, oder mögliche damals noch, hat er dann darauf verzichtet, zur US-Auswahl damals, zur Länderspielpause, zur Nationalmannschaft zu fliegen, sondern sich bei Hoffenheim eben vorzubereiten auf den Saisonendspurt, hatte dort auch ein Testspiel, auch wieder gegen Elversberg. Und hat
kommt immer wieder.
Elversberg ist
so SV Elversberg, immer wieder dabei.
Gefühlt der neue Partnerclub, könnte man meinen, wenn man ja, uns zuhört. Auch die werden übrigens bei Leihen nicht bevorzugt behandelt, kann man auch mal an der Stelle sagen. Hatten wir auch mal nachgefragt, ob das vielleicht jetzt so ein Modell sein könnte. Aber nein, so gut die Verhältnisse sind, wird jetzt nicht bevorzugt an die SV Elversberg verliehen. Aber schauen wir mal, bin ich sehr gespannt. Zurück zu Cole Campbell. Genau, hatte dann im Testspiel gegen die SV Elversberg eben auch getroffen und wirklich ein gutes Spiel gemacht, aber seitdem auch eben nicht zum Einsatz gekommen. Auch gegen Borussia Dortmund nicht zum Einsatz gekommen, was ihn sicherlich sehr gewurmt haben dürfte. Ich bin mir sicher, dass er es zeigen wollte, dass er es eben besser kann als vor allem auch in der Hinrunde. Aber das geht aktuell nicht auf. Und auch da, ähnlich wie bei Kjell Wethjen, ist die Zukunft beim BVB äußerst unwahrscheinlich. Also da wird es im Sommer andere Lösungen finden müssen. Auch das ist noch nicht entschieden. Die TSG Hoffenheim hat weder die Kaufoption gezogen, noch gesagt, wir machen das auf keinen Fall. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht. Aber auch da deutet sich zumindest an, dass es im Sommer einen neuen Schritt gibt. Vielleicht sogar auch beim anderen Bundesligisten. Da bin ich mal sehr gespannt.
Der vierte im Bunde, bei dem es ja eigentlich so ein ähnliches Bild zeichnet, ist Julian Duranville, ist aktuell beim FC Basel. Und das Positivste, was man vielleicht als erstes auch sagen kann, er ist bisher verletzungsfrei geblieben oder jetzt aktuell verletzungsfrei.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein Thema, was Julian Duranville die Jahre, seitdem er beim BVB ist, so begleitet hat. Ich finde auch bei Duranville, wir gucken immer so viel in die Vergangenheit, aber auch das ist ja ein Spiel, was bei ihm so im Gedächtnis bleibt, war dieses Spiel gegen Mainz damals, wo er aus dem Nichts eigentlich in der Halbzeit reingekommen ist, bei Edin Terzic, bei dem Schalenfinale damals, den Ausgang allen bekannt, aber hat er ja für sehr viel Furore gesorgt. Hat er auf der rechten Seite so viele Dribblings ausgepackt, war total gefährlich. Und ja, seitdem ist es aber auch die Karriere nicht so wirklich in Schwung gekommen. Dann immer wieder verletzt gewesen, Oberschenkelprobleme, muskuläre Probleme. Es hatte auch viel mit Wachstum zu tun. Er ist beim BVB, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Zentimeter es sind, aber er ist da ordentlich, hat er nochmal Wachstumsschub bekommen. Und ja, sein Körper war da sicherlich noch nicht ganz so auf den Profifußball ausgerichtet und hat dann jetzt eben im Winter auch den Schritt zum FC Basel in die Schweiz genommen. Denn auch das haben wir im Laufe der Hinrunde so gehört, nenne ich es mal, dass er sich im Training jetzt auch nicht, ähnlich wie Cole Campbell übrigens, sollen sich da nicht so wirklich aufgedrängt haben, auch bei den Einsätzen der U23. Ja, war das sicherlich nicht alles so ganz so rosig. Und dann ist eben jetzt der Schritt zu einem neuen Club, wo es einen gewissen Neustart geben sollte, wie es dann auch eben weitergeht. Der Club hat sich ja damals, soweit ich weiß, auch eine, ich nenne es nicht Weiterverkaufsklausel zusichern lassen, dass wenn der BVB ihn irgendwann mal für teures Geld verkauft, weil der FC Basel dann eben an der Entwicklung beteiligt sei, einen gewissen Anteil davon bekommt. Jetzt auch mal da auf die Zahlen, 12 Einsätze, 2 Tore und eine Vorlage. Das ist ja ordentlich, aber sicherlich noch nicht spektakulär für die Anlagen, die Julian Duranville eigentlich hat. Denn auch das intern traut man ihm schon immer noch diesen Schritt zu, ja, das absolute Juwel zu werden. Ich meine, ein gewisser Vincent Kompany, der Trainer des FC Bayern, hat über ihn mal gesagt, dass er den Ballon d'Or gewinnen könnte. Und das hat er nicht aus Jux und Tollerei gesagt oder ihm Rucksack aufzusetzen, sondern weil er das ihm offensichtlich sehr zugetraut hat. Und das Potenzial ist da ja immer noch riesig. Er hat intern mal Schnelligkeitsrekorde, Geschwindigkeitsrekorde gebrochen. Und ihm traue ich tatsächlich von den 4 jetzt am ehesten zu, eine große Karriere noch beim BVB zu machen. Aber auch da gibt es aktuell noch keinen Stand, wie es mit ihm tatsächlich im Sommer weitergeht, ob er sich beim BVB nochmal präsentieren darf oder ob es auch da nochmal ein weiteres Leihgeschäft gibt. Auch das ist sowohl bei Kempel als auch bei Duran Will zum Beispiel sicherlich möglich, den Vertrag nochmal um ein Jahr zu verlängern und dann ein weiteres Leihgeschäft zu forcieren. Auch da, haben wir ja gesagt, wird Ole Burg mit seinen neuen Vertrauten dann an dieser Stelle sicherlich das ein oder andere Gespräch führen. Die Gespräche laufen auch alle schon längst, aber die Entscheidungen sind da eben noch nicht zu verkünden beziehungsweise noch nicht getroffen.
Spannend wäre ja auch mal zu sehen, ob es da eine exotischere Laie mal geben kann und nicht diese, nicht die Standards, die man bisher so hatte, ne?
Ja, tatsächlich ist es ja, ich habe das Thema Partnerclub gerade schon angeschnitten, eher so als Gag, nenne ich es mal. Aber tatsächlich ist das ja schon in gewisser Weise ein Problem, dass es eben diese Multi-Club-Ownerships gibt, wo die Spieler hin und her geschoben werden können. Ich meine, wir hatten das Beispiel Ansemino in der letzten Woche, wo wir das übrigens an der Stelle gar nicht erwähnt haben, hatten wir vorausgesetzt, dass man weiß, dass Straßburg und Chelsea mehr oder weniger zusammengehören. Hätte man an der Stelle wahrscheinlich nochmal erwähnen können.
Damit hier erwähnt, und die Zuschauer hören uns ja jede Woche, deshalb haben sie es jetzt nachgehört.
Genau, dass diese Vereine natürlich gerade für Vereine wie Borussia Dortmund schon eine große Herausforderung darstellen, weil sie eben auf gefühlt allen Ebenen Clubs haben, wo sie die Spieler hin und her schieben können. Deshalb ist das aus meiner Sicht wahrscheinlich auf mittelfristige Sicht unabdingbar, dass man auch solche Clubs findet, mit denen man kooperiert. Das muss ja auch nicht zwingend eine Multiclub-Ownership-Gemeinschaft sein, sondern eben Clubs, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Ich bin mir sicher, dass man das in der Zukunft forcieren wird. Und eben bei diesen Leihgeschäften auch mal, natürlich dann vielleicht in andere Ligen schaut, wie du richtig sagst. Aber da sollten wahrscheinlich viele einfach mal das Vertrauen vielleicht haben, denn das hat ja zumindest bei der SV Elversberg gut geklappt. Mit der anderen Seite, natürlich hat auch vielleicht diese andere Seite ein bisschen weniger Gewicht aus BVB-Sicht zuletzt gehabt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass bei diesem Thema jetzt noch ein höherer Fokus drauf liegt. Denn da müssen wir auch mal ehrlich sein, wir reden immer sehr gerne über die Talente und wie viel Potenzial da beim BVB schlummert. Aber wenn man mal ehrlich ist, wo sollen die denn im Sommer alle spielen? Mhm. Also Justin Lerma kommt aus Ecuador, Kaua Pratisch kommt aus Brasilien, dann kommt theoretisch Kiel Wettchen aus Bochum zurück, Cole Campbell aus Hoffenheim zurück, wenn die Kaufoption nicht gezogen wird, Julien Duran Will kommt zurück, dann hat man noch die Jungs Samu Inacio, Matisse Albert, Luca Reggiani. Also, will jetzt nicht spoilern, aber ich glaube nicht, dass alle am ersten Spieltag der kommenden Saison in der Startelf stehen, sondern für diese Jungs braucht es Lösungen und das ist auch ein wichtiger Teil der Kaderplanung für die neue Saison.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich da im Sommer tut und wie Ole Burg auch, der SV Elversberg hat ja seinen Stempel aufgedrückt, wie er seinen Stempel jetzt auch dem BVB vielleicht aufdrücken wird.
Genau, auch da können wir nochmal sagen, der Kollege David Blacher, das ist ja da seine rechte Hand gewesen in Elversberg, auch da wird dem Vernehmen nach davon ausgegangen, dass der spätestens im Sommer zum BVB dazustoßen könnte. Also das ist wohl auch auf der Zielgeraden. Die SV Elversberg hat sich ja in der sportlichen Führung auch schon neu aufgestellt und da schauen wir mal, ob dann der BVB noch ein bisschen mehr Burg wird oder vielleicht auch andersrum.
Wir sind gespannt. Wir sind natürlich auch immer wieder gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Sei es zu den Leihspielern, welche Leihspieler ihr euch vielleicht für den BVB wünschen würdet, welchen aktuellen Leihspielern ihr den Durchbruch doch noch beim BVB zutraut und, um das Thema vielleicht auch nochmal aufzunehmen, welcher Partnerclub für den BVB in Frage kommen könnte? Was wäre da eure Einschätzung? Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Kommentare und sehen uns in der kommenden Woche wieder.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.